Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagten Müller Joachim, Müller Ursula und Toppe Kurt werden des Verbrechens, der Angeklagte Kaiser Wolfgang des fortgesetzten Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Abschnitt 2 Artikel 3a3 der Kontrollratsdirektive 38 für schuldig befunden. Es werden verurteilt. Die Angeklagten Müller Joachim zu lebenslänglichem Zuchthaus. Müller Ursula zu 10 Jahren Zuchthaus. Kaiser Wolfgang zum Tode. Hoppe Kurt zu 15 Jahren Zuchthaus. Die Angeklagten werden als Belastete eingestuft und den Sühnemaßnahmen des Artikels 9, Ziffer 3 bis 9 der Kontrollratsdirektive Nummer 38 unterworfen, wobei die Dauer der Berufseinschränkung nach Ziffer 7 auf 5 Jahre festgesetzt wird. Das Vermögen der Angeklagten wird eingezogen. Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Ich gebe nunmehr die wesentlichen Teile der Urteilsbegründung. Der Prozess Burjanek hat eine besondere Etappe. In der Entwicklung jener Schädlings- und Diversionstätigkeit bedeutet, die gegen unseren Staat, die Deutsche Demokratische Republik, gerichtet ist. Er kennzeichnete den Übergang zum Terror. Wenn Diversionshandlungen auf Zerstörung der angegriffenen Gegenstände, der angegriffenen Bauten, der angegriffenen Brücken gerichtet sind, so trägt der Terror darüber hinaus einen besonderen Charakter. Er ist gekennzeichnet durch die systematische Häufung von Angriffen auf Einrichtungen unseres Staates, das sozialistische Eigentum. Er ist gekennzeichnet dadurch, dass er Verbreitung von Unruhe und Unsicherheit, der von Schrecken unter der Bevölkerung zum Ziel hat. Zumal der Terrorist nicht nach der Gefährdung von Menschenleben fragt. Der Terror, der von solchen Organisationen wie der sogenannten Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit in unseren Staat von West-Berlin hereingetragen wird, trägt einen besonderen Charakter. Er wird hereingetragen, organisiert, finanziert, angeleitet, insbesondere vom amerikanischen Geheimdienst. Und es tritt deshalb gerade hier der Terror als besondere Form der Kriegsvorbereitung hervor. Der Terror als die Methode durch Einmischung in die inneren Verhältnisse eines Landes Unruhe zu schaffen, Kriege zu provozieren. Der Hitlerfaschismus war Meister in der Ausnutzung des Terrors als Methode der Kriegsvorbereitung. Und es erscheint kein Zufall, dass gleichzeitig, wo man diese Methode der Einmischung, der Einwirkung in unseren Staat durch den Terror von außen her betreibt, dass sich gleichzeitig da auch drüben in Westdeutschland der Terror im Innern entwickelt. Die sogenannte Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit ist zur Organisation jener Terrormethoden, zur Organisation von Terror, gerade auch unter Anwendung von Sprengstoffen schweren Charakters, durch die Vorbereitung der Anwendung von Giften schweren Charakters gekennzeichnet. Der Zeitpunkt liegt um die Jahreswende. Er liegt gerade da, wo man sich beginnt, wo man in Bonn sich anschickt, den Generalkriegsvertrag anzunehmen. Und zu jenem Zeitpunkt, zu Ende des vorigen Jahres, da liegt auch jene heuchlerische Erklärung des politisch Verantwortlichen für die sogenannte Kampfgruppe Tillich. Jene heuchlerische Erklärung, die heute im Rahmen der Beweisaufnahme verlesen wurde und die die sogenannte Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit als eine philanthropische Organisation zur Hilfe für die ostdeutsche Bevölkerung kennzeichnet. Das ist jener Zeitpunkt, wo der angeklagte Kaiser Sprengstoffe eigener Produktion auf einem amerikanischen Übungsplatz im Grunewald vorführt, wohl einem jener Übungsplätze, von denen aus in den letzten Tagen ein Kind getötet wurde. Übrigens zugleich noch ein weiteres Kennzeichen des Zusammenhanges der sogenannten Kampfgruppe mit den Amerikanern, die ihnen sogar ihre Truppenübungsplätze zur Verfügung stellen. Die sogenannte Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit ist nach Organisation, nach Tätigkeit, nach Finanzierung, nach ihren Organisatoren restlos entlarvt. Die organisatorischen und finanziellen Fäden zum amerikanischen Geheimdienst CIC auf der einen Seite, die Fäden zum Blankschen Amt auf der anderen Seite liegen offen. Und daneben noch die Querfäden zu den einzelnen Zutreibern und die Verbindungen zu den anderen Geheimdiensten. Mit dem angeklagten Kaiser steht der erste Angeklagte aus dem engeren Apparat der Hildebrand-Gruppe vor einem Gericht der Deutschen Demokratischen Republik. Wir brauchen jetzt nicht mehr gleichsam anonym von der Verantwortlichkeit der sogenannten Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit als solcher zu sprechen. Wir kennen jetzt unmittelbar die Verantwortlichen. Wir kennen insbesondere die Verbrechen jener Leute der sogenannten Abteilung 2b, der Leder, Salmann, Roller und anderen sogenannten Abteilungsleiter. Und sie sind, nach dem, was wir von ihnen wissen, unmittelbar strafrechtlich verantwortlich zu machen. Die Angeklagten haben vorbehaltlos die mit der Anklage gegen sie erhobenen Beschuldigungen bestätigt. Rechtlich stellen sich alle ihre Handlungen als Verbrechen nach dem Artikel 6 unserer Verfassung dar. Dabei stellt die Tätigkeit für die Hildebrand-Gruppe bei jedem ein einheitlich zu betrachtendes Handeln dar. Ein Handeln, das alle Formen des Artikel 6 erfüllt, angefangen von der Boykotthetze durch einfache Flugblattverbreitung, von der Flugblattverbreitung in der raffinierten Methode der Ballons, die man auflässt, bis zu den schweren Formen der Kriegshetze in der Form der Spionage, in der Form des Terrors. Nur beim angeklagten Kaiser muss seine Spionagetätigkeit aus dem Jahre 48 allein nach dem Artikel 3a3 beurteilt werden, da sie ja vor dem Inkrafttreten unserer Verfassung liegt. Das ist sachlich ohne Bedeutung, da diese Handlungen ja untereinander jedenfalls im Fortsetzungszusammenhang stehen. Der Senat hat auch die Frage, ob bei der angeklagten Müller etwa Beihilfe zu einem Verbrechen des Artikels 6 vorliegt, geprüft. Er verneint diese Frage. Nach ihrer eigenen Darstellung tragen die Handlungen der Angestellten selbstständigen Charakter. Wenn sie von wir spricht, dann bringt sie damit ihre volle eigene Verantwortlichkeit in der Form der Mittäterschaft zum Ausdruck. Im Übrigen ist aber auch diese Frage praktisch ohne Bedeutung, denn der Senat ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die Schwere der Verbrechen auch der Angeklagten Ursula Müller die Strafe von 10 Jahren Zuchthaus die unterste Grenze der ihr gegenüber auszusprechenden Strafe darstellt, sodass, selbst wenn Beihilfe angenommen würde, von der Möglichkeit der Milderung der Strafe nach § 48 kein Gebrauch gemacht werden würde. Aber ganz grundsätzlich ist der Senat der Ansicht, dass der Charakter des Artikel 6, der dem Verbrechen, der gegen diesen Artikel verstößt, gegen den Artikel 6 verstößt, den Charakter eines Unternehmens gibt, dass, sage ich, dieser Charakter des Artikel 6 den Handlungen der Angeklagten die Bedeutung selbstständiger Verbrechen gibt, die nicht als Beihilfehandlungen etwa in irgendeiner Weise geringer bewertet werden können. Der angeklagte Kaiser ist, wie ich sagte, der erste Angeklagte aus dem Apparat der Kaiser-Wilhelm-Straße oder der Ernst-Ring-Straße oder des Kurfürstendamms, der vor einem Gericht der Deutschen Demokratischen Republik steht. In Bezug auf seine Persönlichkeit ist zu sagen, dass man von ihm nicht sagen kann, dass er zu einem Gegner unseres Staates geworden ist. Er war immer ein Gegner. Diese Haltung, die schon darin zum Ausdruck kommt, dass er sich seit der Zerschlagung des Hitlerreiches stets in irgendeiner Weise bewaffnet hielt und auch seine Verhaftung ja erfolgte und sich dabei herausstellte, dass er schwer bewaffnet war. Ein Ausdruck dafür, wie gefährlich er als Persönlichkeit zu werden ist. Die Handlungen des angeklagten Kaiser sind gekennzeichnet durch die Steigerung ihrer Gefährlichkeit. Und die Etappen dieser seiner verbrecherischen Handlungen fallen zusammen mit seinen Arbeitsplätzen. Da ist jener Arbeitsplatz, jener Garten, jene Ruine in der Ernst-Ring-Straße in Nikolassee, wo er noch Stinkbomben füllt und Phosphorampullen. Da sind dann die Räume in Halensee am Kurfürstendamm, wo Brandsätze hergestellt werden und die ersten Sprengstoffversuche vor sich gehen. Und dann ist da das Laboratorium in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wo der Bojanek-Koffer entsteht, wo hochexplosive Sprengstoffe entwickelt werden, wo schwerste Gifte angeschafft werden. Der angeklagte Kaiser war der Fachmann für Brand- und Sprengstoffe. Er unterstand unmittelbar Leder. Er bekam noch eine Sonderausbildung bei dem Feuerwerker Mussel. Man muss feststellen, dass aus seinen Händen alles Material stammt, das in Brandenburg, in Mecklenburg, in Sachsen, in Berlin, an Brücken, an Häusern zu Attentaten verwandt werden sollte. Durch seine Hände ist gegangen, was Burjanik und Müller, was Höse und Metz, was eine große Anzahl anderer Terroristen zu ihren Diversions- und Terrorakten verwandt haben. Und wenn nicht alles zu den Erfolgen geführt hat, zu denen es führen sollte, wenn die Wachsamkeit unserer Staatssicherheitsorgane es entdeckt hat, dann ist das nicht sein Verdienst. Er wurde bewusst im Hintergrund gehalten. Er sprach kaum mit einem von denen, die seine Produkte verwenden sollten. Immerhin war er dem Senat bereits seit dem Bojanek-Prozess durch die Zeugin Labs als Rieger bekannt. Er ist an der Beschaffung der schweren Gifte, insbesondere des Cantharidin, beteiligt. Er besorgt es, er händigt es Leder aus in voller Kenntnis seiner Wirkung und des beabsichtigten Zweckes. Wenn der Angeklagte im Laufe der Verhandlung gesagt hat, Menschen gefährden wollte ich nicht, dann ist er zu zweierlei zu sagen. Einmal ist Menschengefährdung keineswegs das alleinige Indiz eines Terroraktes. Im Übrigen ist es unglaubhaft, wenn gerade jemand, der Spezialist für Sprengstoffe ist, auch nur einen Moment erklären will, dass er die Auffassung vertritt, dass nicht jede Verwendung von Sprengstoff zugleich eine Gefährdung von Menschenleben in sich schließt. Als der Senat die Todesstrafe gegen Bojanek begründete, wurde ausgeführt: Wir wären froh, wenn wir die Todesstrafe durch Abschreckung zu unterdrücken, durch die schärfste Form, die unser Strafrecht vorsieht, durch die Todesstrafe. Das ist die Aufgabe der Gerichte, die die Aufgabe haben, unseren sozialistischen Staat gegen seine Gegner zu schützen. Auch bei dem Angeklagten Müller zeigt die Entwicklung seiner Tätigkeit eine Reihe von Etappen. Sie beginnt im Jahre 1950, als sein Verbindungsmann noch Schäfer in Nikolassee ist. Er wird im Jahre 1951 bei Schubert organisiert. Es kommt dann die dritte Etappe, wo er in den engeren Mitarbeiterkreis aufgenommen wird, Decknamen und Decknummer erhält und nunmehr dem Kurfürstendamm zugeteilt ist. Es ist das jene Periode, die die Zeit der Vorbereitung der Weltfestspiele der Jugend und Studenten und diese Zeit selbst umfasst. Und es kommt dann die Periode, die auch wieder in jenem entscheidenden Punkt, dem Ende des Jahres 1951, beginnt und dann ihre besondere Steigerung, die wieder typisch jener Periode entspricht. Planen von Sprengungen, Spionage ganz besonderer Art und Vorbereitung schwerster Terrorakte umfasst. Der Senat hat sehr lange geschwankt, ob nicht auch Müller gegenüber die Todesstrafe auszusprechen wäre. Wir wissen, dass unsere Werktätigen unter dem Eindruck der Prozesse der letzten Woche in weitem Maße verlangen, dass diese Diversanten und Terroristen restlos ausgeschaltet werden aus unserer Gesellschaft. Und wir verstehen, dass darin die Erkenntnis unserer Werktätigen zum Ausdruck kommt, welche Gefahr in diesen Verbrechen für den Aufbau des Sozialismus liegt. Unser Strafrecht, das Strafrecht unseres Staates, sieht aber ein Verbrechen als Ganzes. Es sieht den Erfolg, der eingetreten ist, Es sieht das Objekt, gegen den sich ein Verbrechen richtet. Es sieht die Art der Begehung und es sieht den Täter. Es sieht aber nicht, wie es das faschistische Strafrecht tat, allein die Gesinnung. Hier hat der Angeklagte ein schweres Verbrechen, schwere Handlungen begangen. Und sein schwerstes war die Vorbereitung der Sprengung der Paritzer Schleuse. Wir müssen aber zur Klarstellung hier hervorheben, es hat im Gegensatz zu dem, was Burjanik getan hat, in Bezug auf die Sprengung der Paritzer Schleuse noch keine Ausführungshandlung begonnen. Bei Burjanik lag der Koffer auf den Schienen, den Koffer, den Burjanik selbst den drei Bastianen ausgehändigt hatte. Hier war der Sprengstoff, mit dem die Schleusentore gesprengt werden sollten, selbst bei dem angeklagten Kaiser im Laboratorium noch nicht fertig. Und deshalb hat diese Handlung bei aller ihrer Verabscheuungswürdigkeit noch nicht dieses Maß von Gefährlichkeit erreicht, um bei Betrachtung aller Faktoren die Todesstrafe gegen Müller zur Anwendung zu bringen. Trotzdem, was Müller im Ganzen getan hat, was Müller insbesondere mit dem beabsichtigten Attentat gegen den Friedenskanal vorgehabt hat, wiegt sehr schwer. Und die Tatsache, dass man den Friedenskanal in den Frühlingsmonaten sprengen wollte, die dem Winter, den die Werktätigen unter schwersten Bedingungen hindurch am Kanal gearbeitet hatten, das soll insbesondere Leder und Salmann nicht vergessen werden. Die Gesamtheit der Verbrechen des Angeklagten Müller, seine Brandattentate rechtfertigen aber die schwerste Strafe nach der Todesstrafe und lassen ausschließlich die lebenslängliche Zuchthausstrafe für ihn angemessen erscheinen. Dabei sei noch hervorgehoben, dass die Spionage, wie sie Müller betrieben hat, hier auch schon wieder einen besonders aggressiven Charakter zeigt. Denn das, was er ausspionierte, das wurde, wie es sich an den eigenen Aufträgen zeigt, die er bekam, das wurde schon wieder unmittelbarst und in kürzesten Zeiträumen zur Grundlage von Terrorakten. Auch er hat sich selbst als Gegner bekannt. Er besaß Waffen. Waffen, die er der KGU meldete und die er auf deren Anweisung aufbewahrte. Nun, vielleicht sprach man auch von jenem Tag X, von dem so oft gesprochen worden ist in früheren Prozessen. Und mit diesem eigenen Bekenntnis als Gegner ist eine weitere Forschung nach den Motiven, weshalb er etwa zum Gegner geworden sein könnte, nicht erforderlich. Über die rechtliche Beurteilung der Verbrechen der Angeklagten Ursula Müller habe ich bereits gesprochen. Sie gab selbst die Äußerung Salmanns wieder. Außer euch kann das keiner machen, die zum Ausdruck bringt, wie man sie auch als selbstständig handelnde, selbstständig zu wirtende Kraft innerhalb der Agentenorganisation ansah. Sie trifft die volle Verantwortung für alles das, was sie im Einzelnen von dem Flugblatt verbreiten an getan hat. Trifft sie die volle Verantwortung als Mittäterin, wobei, das soll auch ausgesprochen werden, ihr Verhältnis als Ehefrau zu dem Angeklagten Müller als mildernd noch herangezogen worden ist. Der Angeklagte Hoppe ist im Plädoyer des Herrn Generalstaatsanwalts richtig charakterisiert worden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch er war ein Gegner von vornherein. Auch er ist nicht erst zum Gegner geworden. Bei seinem Verbrechen ist die besondere Gefährlichkeit seines Handelns, die in der Gefährdung des Finanzplans unserer Wirtschaft steckt, ist die besondere Bösartigkeit, die in den weiteren Erfolgen dieser Machenschaften, in der Unruhe und dem Unwillen, in dem Misstrauen gegen die Organe unseres Staates, die dadurch in der Bevölkerung geweckt werden sollten, zu sehen. Ob bei ihm die Gegnerschaft gegen unseren Staat oder die Gewinnsucht im Vordergrund stand, das zu untersuchen, erscheint ebenfalls überflüssig bei der Charakteristik seiner Persönlichkeit, die eben seine Gegnerschaft so offen zum Ausdruck bringt. Bei allen Angeklagten ist zu sagen, dass die Einsicht, die sie heute in das Verbrecherische ihres Tuns haben, ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht mindern kann. Es wird ihre Sache sein, durch ihre Arbeit in unserem Strafvollzug zu zeigen, dass sie zur Wiedergutmachung bereit sind, dass sie bereit sind, aufzubauen, wo sie bereit waren, zu zerstören. Unsere Gerichte sprechen Recht im Namen des Volkes. Unsere Werktätigen haben in den letzten Wochen vielfältig zum Ausdruck gebracht, dass sie den Organen unserer Polizei, unseren Staatssicherheitsorganen, den Organen der Staatsanwaltschaft, den Gerichten danken. Danken für die Aufdeckung der Machenschaften jener Verbrecherorganisationen, wie es die Tillich-Bande, wie es die sogenannten freiheitlichen Juristen waren. Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass sie ihr volles Vertrauen den Organen unseres Staates entgegenbringen. Zugleich aber ist eine Welle der Empörung durch alle unsere Werktätigen gegangen. Eine Welle der Empörung über alle die Versuche zu zerstören, was sie selbst in mühevollen Jahren aufgebaut haben, was das Eigentum des Volkes ist. Deshalb haben mit Recht unsere Werktätigen selbst Maßnahmen ergriffen, um ihr Eigentum, um unser sozialistisches Eigentum zu schützen. Sie haben den persönlichen Schutz ihrer Werke, ihrer Baustellen, ihrer Maschinen organisiert, um den Aufbau des Sozialismus zu sichern.